Ich bin Gott dankbar dafür, dass er unser Herzen sieht und dass wir ihm dienen mit dem, was wir haben, was wir sind. Liebe Geschwister, ich möchte euch herzlich begrüßen zu der Bibelstunde, zu der weiteren Bibelstunde. Ich hoffe, wie gesagt, ihr habt Hunger mitgebracht und wir wollen wieder beten. Bevor wir gemeinsam beten, möchte ich ein paar Dinge sagen. Zu einem möchte ich all die grüßen, die heute nicht da sein können. Ich habe von einigen mitbekommen, die heute verhindert sind und unter anderem auch krank sind und jetzt am Telefon hören. Und ich möchte euch ganz liebe Grüße senden und gute Besserung wünschen und hoffe, dass das Hören nicht schwerer ist als Laufen oder Gehen oder Lesen, sondern dass ihr auch dadurch gesegnet seid, da wo ihr jetzt auch seid. Seid gegrüßt, auch natürlich ihr alle hier vor Ort. Und wir wollen beten, gemeinsam eine Eugenia Enz ist seit 3 Wochen sehr krank, hat hohes Fieber, ist seit Montag im Krankenhaus und man weiß auch nicht genau, woher das kommt. Und von daher wollen wir auch für sie im Gebet mitbeten. Wir wollen für Eugenia, ist es richtig? Eugenia, mit der Betonung, Eugenia Enz. Genau. Genia Enz. Na, ich vermute, ihr kennt sie besser als ich. Denken wir weiterhin an unseren lieben Geschwister, an den Sergej, an Alexander Haas, an all die, die in unserer Gemeinde krank sind, die für dafür bitte bedürfen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten, vor Gott treten. Ich mache den Abschluss. Jesus Christus, in deinem Wort steht, und dass wir glauben, dass wir lieben, dass wir lesen, dass wir behalten wollen. In deinem Wort steht, dass wenn wir in deinem Namen bitten, du es uns geben wirst. Und das ist in deinem Namen, das ist in deinem Willen, dass wir füreinander einstehen, dass wir füreinander Fürbitte tun, dass wir uns einander in der Schwachheit, in der Krankheit, uns einander vor dir und einander vor deinen Thron der Gnade bringen und so bitten, Herr, dass du eingreifst als der gute Arzt. Du bist der Schöpfer, Himmel und der Erde, du bist der Schöpfer allen Lebens. Du sprichst und es wird, aus dem Nichts wird es. Und es wird gut. Und so bitte ich dich, Herr, dass du auch da eingreifst bei den unseren Geschwistern, die wir dir vorbringen. Du kennst sie per Namen alle. So möchte ich mitbeten für die Eugenia Enz, Herr, dass du den Ärzten Weisheit gibst, aber vielmehr, dass du selbst eingreifst, dass du das Fieber vertreibst, Herr, so wie du es damals gemacht hast. Der schwierigen Mutter von Petrus, als sie ein schweres Fieber hatte. Du sprichst und das Fieber muss gehen. Du hast die Vollmacht, du bist mächtig, ich preise dich darüber. So bitte ich dich, für Alexander Hass, dass du sein Leiden ansiehst, Herr. Der liebt dich, er ist dir treu. Herr, segne ihn bitte, segne die Familie, stärke sie. Ich bitte dich für Bruder Asaf, Herr, dass du ihn ganz aufrichtest und ganz gesund machst. Stärke ihn. Für den Sergej möchte ich bitten, Herr, all die Namen, die ich weiß und all die Namen, die ich nicht so gut weiß und all die, die heute nicht da sind, sie zu Hause sind, Ira und Waldemar, die ein hohes Fieber haben, all die, ich möchte dich bitten, Herr, greif ein und sei ihnen ganz besonders nahe. Und so bitte ich dich auch für den heutigen Abend um deinen guten Segen, Herr, dass es uns zu Nahrung wird, dass uns zum Glauben wird, zu Stärkung wird. Jesus, mein Gebet ist so, ich bitte dich wirklich ernstlich und im Flehen bitte ich dich, Herr, dass das Kraft wird, Herr. Dein Wort ist Kraft und dein Reich ist Kraft. Das soll nicht theoretisch bleiben, soll nicht bei einem Wissen bleiben. Es soll in unserem Leben einen Unterschied machen. Es soll etwas bewirken, Glaube und Hoffnung und Mut und Stärke, Zuversicht, Fähigkeit in dieser Welt zu leben und dich zu verherrlichen. Ich bitte dich, Herr, dass das Wort heute Abend auch das hervorbringt, wozu du es ausgesandt hast. Schenke Freimütigkeit, schenke Vollmacht, die richtige Rede, dein Evangelium zu verkündigen. Es ist so kostbar und es ist so hoch und es ist so wichtig und so, dass ich mit Furcht und Zittern bitte, weil ich weiß, Herr, wie schnell man fehlen kann. Wir sind Menschen, ich bin ein Mensch und so bedarf ich, Herr, deiner Führung und deiner Weisheit und deiner Kraft, deines guten Heiligen Geistes. So werde ich nicht müde, dich zu bitten, Herr, dass heute auch das Wunder geschieht, dass aus Menschenwort Gottes Wort wird. Amen. Ich möchte euch auch heute einladen, mit mir einen Petrusbrief aufzuschlagen. Wie gern hätte ich ihn bei der letzten Bibelstunde den Vers 2 verlassen und Vers 3 erreicht. Habe es nicht geschafft, so möchte ich euch nochmal einladen. Und heute wage ich es nicht zu sagen, dass das letzte Mal der Vers 2 ist, obwohl ich das Ziel vor Augen habe. Heute wollen wir uns mit dem dritten Punkt der Erwählung uns beschäftigen. Petrus spricht über die Erwählung und er spricht zu der Gemeinde, dass sie auserwählt nach der Vorkenntnis Gottes, nach der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und dann eben zu der Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Das sind das Werk der Erwählung des dreieinigen Gottes. Auf Grundlage der Vorkenntnis Gottes, auf Grundlage dessen, dass Gott um die Erlösung, unsere Erlösungsbedürftigkeit wusste und eben auch wusste, dass in Jesus Christus wir erlöst werden, konnte dich und mich erwählen, vor Grundlegung der Welt schon ein Ja für dich und für mich treffen, weil er um dieses großartige Werk Jesu Christi eben wusste. Das ist den Ratschluss, den er gefasst hat in der Dreieinigkeit und ich sage so, in der Dreieinigkeit auch zugestimmt haben, dieses Werk zu vollbringen. Wenn wir ans erste Buch Mose denken und als Gott die Welt schuf und dann zum ersten Mal, dann heißt es, lasst uns Menschen machen. Dann sehen wir diesen Ratschluss, lasst uns Menschen machen. Da glaube ich, diese Dreieinigkeit Gottes, diesen Ratschluss Gottes, lasst uns so Menschen machen, wie wir es besprochen haben. Und da beginnt eigentlich der Heilsplan Gottes mit den Menschen und es wird gewirkt. Und die Erwählung in Christus Jesus bringt mit sich, oder das Werk der Erwählung bringt es mit sich, dass Gott uns heiligt. Allein, dass wir zum Glauben kommen, allein, dass wir die Wahrheit des Evangeliums erkennen, ist schon ein Werk der Heiligung. Und das Werk des Heiligen Geistes ist, uns zu heiligen, abzusondern aus dieser Welt, abzusondern von der Sünde und somit Gott zur Verfügung zu stellen und uns dahin zu bringen, dass wir Gott gehorsam sind. Gott rettet niemand, ohne ihn zu heiligen. Gott rettet niemand, ohne ihn für sich gehorsam zu machen. Und dieses Werk des Gehorsams, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Oder andersrum, das Werk der Heiligung ist, dass Gott an dir und mir arbeitet und uns gehorsam macht. Indem er unser Denken verändert, indem er uns einen neuen Sinn gibt, indem er uns unsere Bedürftigkeit aufzeigt, unsere Abhängigkeit von ihm aufzeigt, aber auch aufzeigt, an welchem Punkt wir noch verändert werden müssen. Und je ähnlicher wir ihm werden, je näher wir Christus kommen, umso mehr werden wir sehen, was er an uns noch tun muss. Er bringt uns ins Licht und je mehr wir ins Licht kommen, umso mehr werden wir begreifen und sehen, wie erlösungsbedürftig und wie wir sind und wie notwendig ist, dass der Geist uns verändert. Das Werk des Geistes, und das haben wir letztes Mal uns angeschaut, in der Heiligung ist, das ist der neue Bund. Und das ist für mich so, so wichtig. Wir werden es heute diesen Zusammenhang, hoffe ich, nochmal wieder entdecken. Aber der alte Bund war, Gott, dass der Mensch aus sich heraus gehorsam sein musste. Der alte Bund war, da ist ein Gesetz, da ist ein Maßstab und der Mensch ist aufgefordert, sei mir gehorsam. Der neue Bund ist aber nicht, sei mir gehorsam, sondern eben diese herrliche Verheißung, ich werde machen, dass ihr mir gehorsam seid. Gott drückt das so aus, ich werde machen, dass ihr meinen Gesetzen wandelt und meine Gebote tut. Ich werde es machen. Wie? Und dann kommt diese herrliche Verheißung, ich werde euch etwas geben, was das Gesetz nicht tun konnte. Ich gebe euch meinen Geist. Ich werde euch das Gesetz auf euer Innerstes schreiben. Das heißt, die Gebote Gottes werden auf euer Herz geschrieben. Ihr werdet sie denken. Sie werden in euer Denken mit eingeschlossen sein. Es wird bei euren Entscheidungen und bei euren Überlegungen, es wird darauf Einfluss haben. Ihr werdet den Willen Gottes kennen Und der Geist Gottes wird auch euch die Kraft dazu geben, das zu tun. Um das so zu auszudrücken, diejenigen, die Gott von Grundlegung der Welt erwählt hat, aufgrund seines Ratschlusses, die heiligt er und reinigt er. Das ist die Berufung, das ist Gottes Ziel. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das ist Gottes Plan mit jedem von uns einzeln, Heiligung. Und dieses Ziel verfolgt und wirkt eben der Heilige Geist an und in uns. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt steht eben im 1. Petrus Kapitel 1, Vers 2 und das ist, und zum Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Also die Gemeinde, die erwählt ist, zu was? Zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Die er erwählt nach seinem Ratschluss, die heiligt er zum Gehorsam. Und dieses Gehorsam führt oder diese Absonderung führt zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Was es damit auf sich hat, was bedeutet, dass Gott uns erwählt hat zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Was meint Petrus damit? Petrus ist in seinem ganzen Brief, aber von seinem, er ist ein Jude durch und durch. Er ist davon geprägt, er ist damit aufgewachsen und das sieht man in seinen Briefen, in seinem Denken und vieles. Er versteht das Evangelium, das Werk Gottes an uns vom Alten Testament und er gebraucht all die Begriffe. Im Laufe des Briefes werden wir sehen, wie sehr er im Alten Testament verankert ist und wie er das, was Gott an ihn und an der Gemeinde tut, im Alten Testament verankert und schon gelehrt sieht. Um euch das ein bisschen deutlich zu machen, möchte ich an ein paar Stellen euch erinnern, vielleicht etwas Neues da hineingeben oder Neues entdecken lassen, aber ich bin mir sicher, dass einiges oder vieles davon euch schon bekannt ist. Aber in diesem Zusammenhang, was bedeutet das, dass wir erwählt sind zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi? Was ist die Besprengung mit dem Blut? Was meint es damit? So beginnt durch wieder, aber nicht so umfangreich, aber wieder in 1. Buch Mose. Also wir starten wieder unsere kleine Reise und wollen dieses Verständnis uns aneignen. Was bedeutet eine Besprengung mit dem Blut? Und warum heißt es mit dem Blut Jesu Christi? Inwieweit sind wir erwählt zu einer Besprengung? Und zwar mit dem Blut. In 1. Mose Kapitel 1 haben wir den Schöpfungsbericht. Und ich meine, dass wir, wenn wir das Thema des Blutes verstehen wollen und warum, was Blut für eine Rolle spielt und was eine Besprengung mit dem Blut für eine Rolle spielt, dann müssen wir hier anfangen und ein Verständnis von Blut bekommen. Wenn man kein richtiges Verständnis von Blut hat, dann kommen komische Dinge dabei heraus. Dann kann sogar sein, dass wenn wir in solchen Tagen wie jetzt, wo die Grippewelle rumgeht und man dann ins Krankenhaus kommt und man eine Infusion braucht, eine Bluttransfusion, wie nennt man das? Ja, ihr wisst, was ich meine, so, wo man so einen Katheter kriegt, keine Ahnung. Und dass manche sagen, machen wir nicht, dürfen wir nicht. Man weiß ja nicht, ob man da nicht eine Seele von irgendjemandem da mit hineinkriegt, ja. So, dass dafür manche Schwierigkeit damit spielt, weil mein falsches Verständnis von Blut und mit dem Bild des Blutes, was steckt dahinter? Ich möchte euch das da ein bisschen mit hineinnehmen. Als Gott die Erde schuf, Kapitel 1, finden wir ab Vers 20, dass er, und Gott sprach, es soll das Wasser von Gewimmel lebender Wesen wimmeln. Gott schuf in der Schöpfung, und das ist Bäume und all die ganze Natur und Vegetation, all diese Dinge. Und er redet von der Schöpfung. Und als er dann von der Schöpfung von Tieren zu Tieren kommt, dann spricht er von einer lebendigen Schöpfung. Und zwar wird das ausgedrückt von von lebender Wesen. Im Hebräischen steht hier ein Wort, das hier wichtig ist, um gleich das Bild von Blut zu verstehen, Nefesh. Und Gott schuf ein Nefesh-Wesen. Übersetzt wird das jetzt mit lebendes Wesen. Eigentlich dieses Wort kann man auch sagen, es ist Seele. Also die Tiere, gleich wird deutlich, ich hoffe gleich wird deutlich, warum das heißt, die Tiere sind sind lebende Wesen, die sind lebende Seelen, können wir so sagen. Das verwirrt etwas, weil später kommt dann, lesen wir, dass auch der Mensch eine lebende Seele ist. Auf jeden Fall, als Gott das schuf, das ist Vers 20, Vers 21, und Gott schuf die großen Seeungeheuer und alle sich regenden, lebende Nefesh, lebende Wesen. Dann in Vers 24, und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor, aller Art, und dann ist die Rede von wilden Tieren auf der Erde, aller Art, und wilden Tieren im Himmel, also verschiedene Tiere, die leben, werden auch mit einem lebenden Nefesh beschrieben, als lebende Seelen beschrieben. Und dann kommt in Vers 30 das Gleiche noch einmal, aber alle Tiere und alle Erde auf der Erde und alle Vögel des Himmels und allem, was auf der Erde sich regt, in dem eine lebende Seele ist. Also auch in den Tieren ist eine lebende Seele, eine lebende Nefesh. Und dann kommt das Verwirrende in Vers 7, Kapitel 2. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus dem Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Und es scheint so, als ob da kein großer Unterschied ist zwischen Tier und Mensch. An dieser Stelle denke ich immer wieder, manchmal gibt es keinen großen Unterschied, wenn man so das Verhalten manchmal beobachtet. Aber wichtig ist hier, das, was hier beschrieben wird, der Mensch oder in dem Menschen oder in den Tieren ist eine lebende Seele. Dieses Wort Nefesh kann umschrieben werden oder bedeutet eigentlich Leben. Es bedeutet bedürftiges Leben. Und im Hebräischen und in dem Alten Testament und vor allem in den Psalmen an vielen Stellen wird dieses Wort verschieden übersetzt. Zum Beispiel kann dieses Wort Seele Atem bedeuten. Dieses Wort Seele kann Rachen bedeuten. Dieses Wort Seele kann Mund bedeuten. Dieses Wort Seele kann Hals bedeuten. Dieses Wort Seele kann genauso auch Blut bedeuten. Das bedeutet Folgendes. Dieses Wort umschreibt das bedürftige, lebende Schöpfung. Es gibt eine Schöpfung, die lebt wie Bäume zum Beispiel, Pflanzen. Wir würden alle sagen, die sind lebendig in gewisser Weise. Sie leben, sie grünen und dann können sie auch absterben und dann verdorren sie. Ist das richtig? Könnt ihr mir so weit folgen? Aber es gibt einen Teil der Schöpfung, sie ist in anders lebendig. In ihr ist ein Leben. Das ist eine lebendige Schöpfung. Eine Schöpfung, in der etwas ist, was die Bäume und die Pflanzen und all das nicht haben kann. In ihnen ist Leben. Sie atmet. Hunde, Tiere, Katzen, sie atmen. Sie brauchen Nahrung. Wenn sie keine Nahrung bekommen, sterben sie. Wenn sie keine Luft bekommen, sterben sie. Wenn man ihnen den Hals durchschneidet, sterben sie. Wenn man ihnen die Hals oder die Ader oder das Blut so abschneidet und das Blut rausfließt, sterben sie. Nefesh bedeutet ein bedürftiges Leben. Das ist Nefesh. Seele. Und jetzt ist wichtig, ein Bild für Leben. Und nebenbei, man kann auch zum Beispiel einen Mensch darum als Nefesh bezeichnen. Das heißt, der ganze Mensch ist eine Seele. Ein Beispiel dafür, und 70 Seelen gingen nach Ägypten. Und damit ist nicht gemeint, dass da irgend so solche komischen Geister da nach Ägypten gegangen sind, sondern bedürftige Menschen sind dahin gegangen. Seelen können auch den ganzen Menschen, Person meinen, als Person, als eine bedürftige Person. Warum erkläre ich das? Warum sage ich das? Dieses Wort Seele kann genauso Blut bedeuten. Oder an der Stelle, wo Seele ist, kann es auch Blut heißen. Ich werde euch gleich diese Stelle zeigen. Der Mensch ist eine lebende Seele. Das ist das Erste. Er ist von Gott bedürftig und er braucht Atmung, er braucht Nahrung, er braucht Blut. Wenn etwas davon fehlt, stirbt er. Geht mit mir in Kapitel 3 in 1. Buch Mose. Und da, wir haben den Sündenfall und die Folgen sind der erste Brudermord, Kain und Abel. Schaut mal ab Vers 8 in Kapitel 4. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte, ich weiß nicht, bin ich meines Bruders Hüter? Und er sprach, jetzt schaut mal, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerfeld her. Wie ist das zu verstehen? Hat das Blut dann geschrien und nach Rache gesehnt? Das ist, was hier damit ausgesagt wird, das Leben, die Seele schreit nach mir, nach Gerechtigkeit, nach Vergeltung. Es ist nicht das Blut, das im Acker, sondern Gott sagt, sein Leben schreit nach Gerechtigkeit, nach Vergeltung. Schreit nach Vergeltung. Wenn wir jetzt weitergehen in 1. Mose, Kapitel 9 muss es sein, finden wir den Bund mit Noah. Kapitel 9. Es gibt diesen Noah-Bund und ab Vers 4 möchte ich euch vorlesen. Nur Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut sollt ihr nicht essen. Also nur Fleisch mit seiner Seele und das bedeutet mit seinem Blut sollt ihr nicht essen. Jedoch euer eigenes Blut werde ich einfordern, von jedem Tiere werde ich es einfordern und von der Hand des Menschen, von der Hand seines jeden, nämlich seines Bruders, werde ich die Seele des Menschen einfordern. Gott sagt, wenn du Blut vergießt oder wenn Blut vergossen wird, auch Tiere, wenn die Blut vergießen, dann werde ich dieses Blut einfordern. Oder andersrum ausgedrückt, nur Fleisch mit der Seele, das ist sein Blut, mit dem Leben. Du sollst nicht Fleisch mit Blut zusammen essen, weil das Blut steht für Leben. Wenn du das Leben nimmst, werde ich von dir das Leben fordern. Und wer das Leben nimmt, von dem werde ich das Leben fordern. Blut und Seele, Blut und Leben sind unmittelbar miteinander verknüpft. Warum? Weil es Blut braucht zum Leben. Was ich euch gleich zeigen möchte, ist nicht Folgendes. Das Blut, das in unseren Adern fließt, und darin ist die Seele des Menschen. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Da ist nicht die Seele, sondern das ist das Leben. Denn ohne Blut kann kein Mensch leben. Wird Blut vergossen, stirbt der Mensch. Und darum heißt es, wenn jemand sein Blut dahin gibt, dann gibt er sein Leben dahin. Und wenn Gott sagt, ich fordere das Blut wieder, dann fordert er Leben. Um das noch deutlich zu machen, geht man jetzt in 2. Mose. 2. Mose, Kapitel 12. Wir sind im Auszug aus Ägypten. Und jetzt wird's konkreter. Nur nebenbei, darf ich kurz, bevor ich das lese, noch an etwas erinnern, was ich noch sagen wollte. Als Adam und Eva sündigen, heißt es, der Sündelohn ist der Tod, muss sterben. Adam und Eva leben weiter. Der Grund dafür ist unter anderem, weil Gott ihre Schuld und ihre Sünde zudeckt. Wie macht er das? Er macht ihnen Leibröcke. Und er macht das aus Tier. Hier heißt es noch nicht konkret, hier sehen wir noch nicht genau wie, aber wir wissen das Tierfelle. Wie konnte Gott ein Tierfell machen, wenn ich nicht vorher das Tier töten musste? Richtig? So, da beginnt schon das erste Mal oder der erste Hinweis darauf, dass um die Schuld zu sühnen, ein anderer sterben muss. Dann wird das gleich dieses präzisiert und deutlich gemacht, dass das was mit dem Blut zu tun hat, mit dem Leben. Damit die anderen aufgrund ihrer Sünde trotzdem weiterleben können, muss vorher ein anderes Leben dahingegeben werden. Also, wir sind beim Auszug aus Ägypten. Das Volk zieht aus. Die Plagen gehen über das Volk. Und dann in Kapitel 11 kommt die Androhung der 10. Plage und die ist, Gott wird alle Erstgeburt töten. Und dann sagt Gott zu seinem Volk, Kapitel 12, sie sollen ein Passahlamm nehmen und es töten und dann sollen sie das Blut von dem Passahlamm nehmen und an die Pfosten streichen, die Pfosten besprengen. Und wer das tut, wird sein Erstgeborenes nicht verlieren. Wer das nicht tut, Bei dem werden alle Erstgeborenen getötet werden. Das Gericht Gottes kommt über die Menschheit, kommt über Ägypten und würde auch Israel treffen, wenn sie nicht an ihren Pfosten dieses Blut haben. Warum? Warum ist das so wichtig? Gott fordert für Leben. Gott fordert für die Sünde, fordert er Leben. Und er sagt, es gibt nur eine Möglichkeit, dass euch mein Gericht, dass ihr euer Leben nicht geben müsst. Ihr müsst mir ein stellvertretendes Leben geben. Ihr müsst etwas stellvertretendes Leben mir geben. Dann werde ich euer Leben nicht nehmen. Und dann passiert, wer das glaubt, der macht das. Es kann ja sein, dass manche sagen, das ist so ein Blödsinn. Wie soll das funktionieren? Was ist das für ein Gott, der das fordert? Wie soll denn Blut das ausreichen? Aber wer das im Glauben macht und Blut an die Pfosten streicht, dann ging der Engel des Herrn vorüber und da, wo das Blut war, kein Gericht. Das heißt, da gab es stellvertretendes Leben, wurde gegeben. Gottes Forderung, der Sündelohn ist der Tod, wurde Genüge getan. Geht mal mit mir, Kapitel 12, Vers 7 wird das zum ersten Mal erwähnt. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie es essen. So da, wo sie sind, müssen sie dieses Blut streichen. Und dann Vers 12, Kapitel 12. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen. Von Menschen bis zum Vieh. Auch an alle Göttern Ägyptens werde ich Strafgerichte vollstrecken. Ich der Herr. Und dann. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häuser werden, in denen ihr seid. Das Blut ist zum Zeichen. Das Blut ist das Zeichen, dass es ist Genüge getan. Es gab eine Stellvertretung. Und wenn Gott dieses Blut sieht, der muss nicht sterben. Also da begegnet uns das erste Mal ein klares Hinweis, es muss das Blut eines fehlerlosen Lammes als Stellvertretung, ein Leben muss gegeben, damit das Leben bewahrt werden kann, damit Sühnung stattfinden kann. Ich denke, bis dahin ist auch nicht viel Neues. Jetzt geht man mit mir in Kapitel 24 im zweiten Buch Mose. Kleine Reise durch Mose. Kapitel 24. Das geschieht, die besprengen die Türen und so dürfen sie ausziehen. Sie dürfen ausziehen aus Ägypten und werden befreit und werden dann nicht getötet und kommen vor Gott an den Horeb, an den Tempel, damit sie ihm dienen. Und als Gott ihnen denn erscheint, sind sie voll Furcht und Zittern, weil sie vor Gott nicht bestehen können, weil sie sündig sind. Dann gibt Gott das Gebot und die Gesetze und die Stiftshütte und all diese Dinge. Und dann schaut man was in Kapitel 24. Ich lese ab Vers 1. 2. Mose Kapitel 24 ab Vers 1. Und der Herr sprach zu Mose, steigt zum Herrn herauf, du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von deinen Ältesten Israels und betet an von Ferne. Aber Mose allein soll zum Herrn herantreten, sie aber dürfen nicht herantreten und das Volk soll sich nicht mit ihm heraufsteigen. Also interessant, nur Mose darf zu Gott. Aaron und die zwei, Nahab und Abi, die dürfen mit, aber die dürfen nicht so weit wie Mose und das Volk darf gar nicht nahen. Sie dürfen Gott nicht nahen, sie dürfen nicht zu Gott kommen. Darauf kam Mose, Vers 3, und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsbestimmungen. Und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sagte, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn auf, und am nächsten Morgen aber machte er sich früh auf und er errichtete ein Altar unter dem Berg und 12 Denksteine nach den 12 Stämmen Israels. Dann sandte er junge Männer aus den Söhnen Israel hin und brachte Brandopfer und Schlachtopfer, Stiere und Halsopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es auf die in die Schalen, die andere Hälfte des Blutes, und jetzt, aber sprengte an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sagten, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Darauf nahm Mose das Blut, sprengte damit das Volk und sagte, siehe das Blut des Bundes, den der Herr auf diesen Worten mit euch geschlossen hat. So, was wir jetzt hier haben, ist eine Weiterführung. Das Blut zur Besprengung war zur Erlösung. Und jetzt geschieht, Gott schließt mit ihnen einen Bund. Er gibt ihnen das Gesetz. Und dieser Bund wird in Kraft gesetzt, indem er es mit dem Blut besiegelt. Sie sagt, wir wollen das tun. Wir wollen gehorsam sein. Alles, was du gesagt hast, wollen wir tun. Und dieses Versprechen wird mit dem Blut besiegelt. Und auf alles wird Blut gesprengt. Merken wir uns das, wir werden gleich in Hebräer das lesen, was das bedeutet. Aber die Einsetzung des ersten Bundes geschah durch die Besprengung mit dem Blut. In Kraftsetzung dieses Versprechen des Volkes Gott gegenüber und das Versprechen Gottes dem Volk gegenüber musste oder wurde besiegelt mit dem Blut. Wurde besiegelt mit dem Blut. Eine Stelle noch im Alten Testament möchte ich euch vorlesen. Dritter Mose 17. Wir sind in dem Buch, wo das ganze Opfer entfaltet wird und gezeigt, was der ganze Dienst, der Priesterdienst bedeutet. Und da hier geht es ums Blut. Kapitel 17, ab Vers 10. Da heißt es, und jedermann aus dem Haus Israel und von den Fremden, die in ihrer Mitte als Fremde wohnen, die irgendwelches Blut ist, gegen die Seele ist das, die das Blut ist, werde ich mein Angesicht richten und sie aus der Mitte ihres Volkes ausrotten. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut, und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sündung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das die Sündung tut, durch die Seele in ihm. Also, hier heißt es, die Seele ist in dem Blut, das heißt Leben ist im Blut. Das Blut steht für Leben. Und ich selbst habe Leben stellvertretend auf den Altar gegeben, damit eure Schuld gesühnt wird. Das Blut steht für Leben. Das steht für stellvertretendes Leben. Und es braucht Blut, das heißt es braucht stellvertretendes Leben, damit ich leben kann. Wenn es für mich kein Leben gegeben wird, muss Gott es von mir fordern. Und er hat gesagt, ich habe das Blut auf den Altar gegeben, als Sühnung für eure Seelen, um diese Sühnung zu erwirken. Ich lese ab Vers 12 noch. Darum habe ich zu den Söhnen Israels gesagt, keine Seele von euch soll Blut essen. Auch der Fremde, der in der Mitte als Fremder wohnt, soll nicht Blut essen. Und jedermann von den Söhnen Israels und von den Fremden, die in eurer Mitte als Fremde wohnen, der ein Wild oder ein Vogel jagt, der gegessen werden dürfen, soll ihr Blut ausfließen lassen und es wird mit Erde bedeckt. Denn was die Seele alles Fleischen betrifft, sein Blut, das ist seine Seele. Das Blut, das ist das Leben. Nicht, dass in der Seele ist oder in dem Blut ist das Leben. Das Blut steht für Leben. Es ist ohne Blut kann ein Mensch und ein Tier nicht leben. Es ist eine lebendige Seele, ein lebendiger Nefesh. Und darum, weil hinter diesem Bild oder weil das Leben als Stellvertretung so wichtig ist, zeigt uns Gott permanent, schützt Leben, schützt Leben, schützt Leben. Warum das so wichtig ist, das führt uns geradewegs in den Hebräerbrief. Jetzt bekommen wir eine herrliche Auslegung all der Stellen, die ich versucht habe, jetzt mit euch kurz anzuschauen. Geht mit mir in den Hebräerbrief. Hier haben wir einen wunderbaren Ausleger des Alten Testaments, der uns da hineinnimmt, was es eigentlich bedeutet, dass wir besprengt sind mit dem Blut Jesu Christi. Geht mit mir in Kapitel 7, Hebräerbrief Kapitel 7. Nur kurz, damit ihr den Gedankengang mit aufnehmen könnt und da mit mir folgen könnt. Die Gemeinde, vor allem die jüdische Gemeinde, statt in der Gefahr zurückzukehren zu den Schatten und Bildern, sie meinten, sie wurden durch Irrlehrer durcheinandergebracht und waren nicht mehr sicher, ob das, was Jesus getan hat, genügt hat. Sie wurden durcheinandergebracht und ob Jesus überhaupt Gottes Sohn sei. Da gab es schwere Vorwürfe, wie kann Jesus Gottes Sohn sein, wenn er niedriger als die Engel sind. Das wurde alles hinterfragt. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, es gibt nur einen Grund, warum er niedriger als die Engel war. Damit er für dich und für mich ein Hohepriester sein konnte. Er musste Mensch werden, um für dich und für mich zu leiden, um für dich und für mich zu sterben. Und als dieser Hohepriester in das Allerheiligste hineingehen und das Blut des Bundes hineinbringen. Das ist so ganz grob die Argumentation von dem Hebräerbriefschreiber. Und er spricht davon, und jetzt kommt das, dass Jesus Christus weit Größeres getan hat, als Mose getan hat. Vielleicht nochmal ganz kurz Kapitel 3. Geht mir nochmal ganz, nicht Kapitel 7, sondern vielleicht ganz kurz Kapitel 3. Schaut mal, Vers 4. Denn jedes Haus, nehme ich nur mit, doch. Vers 4. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles aber erbaut hat, ist Gott. Und Mose war zwar in seinem ganzen Haus als Diener treu zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte, Christus aber als Sohn über sein Haus. Also Hebräerbriefschreiber beginnt so. Er sagt, Mose hat ein Haus gebaut. Und er war in allem treu, was er getan hat. Und wir haben gerade gelesen, er hat, nachdem er die Gesetze bekommen hat und den Bund eingesetzt hat, hat er ihn mit dem Blut besiegelt und hat in allem, was Gott ihm aufgetragen hat, er war treu. Und dann sagt der Hebräerbriefschreiber, alles, was Mose getan hat, war nur zum Zeugnis von dem, was noch kommen sollte, nämlich von Christus. Und dann kommt er hin und sagt, und Christus baut sein Haus, er baut nicht Moses Haus, Christus baut sein eigenes Haus und ist in dem allem auch treu. Alles, was ihm aufgetragen ist, tut er auch. Und was tut er? Er beschreibt, dass so wie Mose das Gesetz gegeben hat und einen Bund mit dem Volk geschlossen hat, so hat auch Christus ein Gebot gegeben, so hat auch Christus einen Bund geschlossen. Und so wie Mose diesen Bund geweiht hat und eingesetzt hat, so hat auch Christus das getan. Und zeigt das eben auf, dass Christus aber ein Bund eingesetzt hat, der weit besser ist und weit herrlicher ist, den Mose eingesetzt hat. Und jetzt gehen wir in Kapitel 7. Ich hoffe, dass die Reise sich lohnt mit mir und dass ihr am Ende dann versteht, worauf ich hinaus möchte. Oder vielleicht seid ihr schon mittendrin. Schaut mal, Kapitel 7, Vers 22. Er sagt folgendes, so ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden. Also, was Jesus hat einen Bund eingesetzt und dieser Bund ist besser. Liebe Geschwister, merken wir uns, es ist besser. Dieser neue Bund ist besser als der alte Bund. Warum? Weil er etwas tut. Und weil etwas mit diesem Bund verbunden ist, was der Alte niemals tun konnte. Es ist ein besserer Bund. Und das betont er immer wieder. Es ist besser, es ist besser, es ist besser. Schaut mal zum Beispiel Kapitel 8, Vers 6. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißung gestiftet worden ist. Was Christus eingesetzt hat, und dann, wir werden gleich sehen, und mit seinem Blut eingesetzt hat, bestätigt hat, eingeweiht hat, ist weit besser als das, was Mose getan hat. Dieser Bund ist weit besser als der erste Bund des Gesetzes. Dieser Bund ist weit herrlicher, weil er bessere Verheißungen hat. Und jetzt ist die Frage, welchen Vorzug hat dieser Bund gegenüber dem ersten? Was ist besser an diesem Bund als bei dem ersten? Bei dem ersten Bund haben wir eine Menge an Segnungen, oder? Da ist auch ein Versprechen des Lebens. Wenn du all das tust, wirst du leben. Was ist die bessere Verheißung? Warum soll dieser Bund besser sein als der erste? Weil Gott es macht. Und jetzt merken wir, jetzt sind wir mittendrin, eigentlich mit dem, was vorher wir gelesen haben in Hesekiel und gleich in diesem Zusammenhang zitiert Hebräerbrief genau diese Verse. Was jetzt geschieht, was Jesus tut, was er besprengt, ist diesen neuen Bund, was in Kraft setzt und beschließt und bestätigt und wirksam macht durch das Blut, ist dieser bessere Bund. Und dieser bessere Bund heißt, ich mache es. Der alte Bund sagt, du musst es tun. Wenn du leben wirst, musst du es tun. Alles, was du gesagt hast, Gott, wollen wir tun. Wir haben es gerade gelesen, oder? Daraufhin hat Mose es mit seinem Blut eingesetzt und beschlossen und gesagt, ist in Kraft gesetzt. Dieser neue Bund, frag nicht, wollt ihr es tun? Wollt ihr gehorsam sein? Alles, was du gesagt hast, wir wollen dir gehorchen. Das ist der erste Bund. An welcher Stelle fragt Gott und sagt, okay, wollt ihr gehorsam sein? Dann werde ich diesen Bund mit euch schließen. Das ist der Bund, der alte Bund. Der neue Bund ist nicht der. Wer wird nach dem Gehorsam gefragt? Der Sohn. Wer sagt, Vater, alles, was du gesagt hast, will ich tun? Christus. Und das wird uns zu Gerechtigkeit gerechnet. Das ist der neue Bund. Darum ist das viel bessere Verheißung, weil es nicht auf dein Gehorsam ankommt, sondern auf Christi Gehorsam. An allem, was er litt, lernt er den Gehorsam, sagt der Hebräerbriefschreiber. Der neue Bund, die bessere Verheißung ist, ich werde es machen. Ich werde den Gehorsam in euch wirken. Nicht nur, ich werde selbst gehorsam sein, sondern ich werde auch das für euch tun und das in euch tun. Schaut mal Kapitel 8 nochmal ab Vers 7. Also bessere Verheißungen, das, was Gott für uns hat, den zweiten Bund, ist besser. Denn wenn jener erste Bund tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Das ist logisch. Er sagt, wenn der erste Bund reichen würde und Gott wohlgefällig wäre und genügen würde, dann hätte Gott doch niemals von einem zweiten geplant. Dann hätte er nie einen zweiten gemacht, wenn der erste reicht. Nur nebenbei, wie kommt man dann zu sagen, man will zurück zu dem ersten, wo Gott sagt, der reicht nicht, es gibt einen besseren. Dann sagt er Vers 8, denn tadelt spricht er zu ihnen, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen, nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie blieben nicht in meinem Bund und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr, denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr, meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und ich werde sie auf ihre Herz schreiben und ich werde ihnen Gott und sie werden mir mein Volk sein. Nicht wird einer den anderen Mitbürger und jeder den Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn alle werden mich erkennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen, denn ich werde gegenüber ihre Ungerechtigkeit gnädig sein und ihre Sünden werde ich nie mehr gedenken. Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe. Das ist gewaltig. Er zitiert woraus? Aus Jeremia 31. Und er sagt, zu wem spricht er? Was sagt Gott in Jeremia 31? Wer ist der Adressat, liebe Geschwister? Mit wem wird Gott den Bund schließen? Mit dem Haus? Israel. Na, schade. Dann nicht mehr mit uns. Schön wäre es gewesen, dass wir auch Anteil... Wer hat gern Anteil an diesem neuen Bund? Ich schon, ja, vielen Dank für den Mut. Wie wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir in Christus durch das Evangelium Anteil haben an allen Bündnissen und Verheißungen. Anteil haben am Volk Israel. Sonst gilt es uns hier alles gar nicht. Und nicht zwei verschiedene Bündnisse, nicht zwei verschiedene Verheißungen. Es ist der gleiche Bund. Eine Verheißung. die uns allen gilt, in Christus Jesus möglich gemacht. Warum? Weil er etwas gemacht hat, was Mose nicht machen konnte. Er hat etwas Neues geschaffen. Einen neuen Bund hat er eingesetzt. So, es ist etwas herrlich. Und jetzt, wie wird dieser neue Bund in Kraft gesetzt? Kapitel 9, Abvers 11. Abvers 11 möchte ich lesen. Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Liebe Geschwister, nicht so schnell drüber. Was für eine Erlösung hat er uns erworben? Eine ewige Erlösung. Was für eine Erlösung hat er uns nicht geschaffen? Eine zeitliche, eine ewige. Das hat was mit der Kostbarkeit und mit der Genügsamkeit und mit der Vollkommenheit seines Blutes, seines Lebens zu tun. Lass mich ganz kurz hier einen Gedanken nochmal einfügen. Warum tötete Gott Israel nicht zusammen mit den Erstgeburtstagen in der Ägypter? Woran, an was lag es? Lag es, weil sie besser waren? Das lag am Blut, oder? Haben Sie das Blut gesehen? Wo mussten Sie es hinstreichen? An die Türpfosten, innen oder außen? Außen. Für wen war das Blut? Für den Todesengel. Er musste es sehen. Er musste es sehen. Ihm hat es genügt. Er musste nicht reinkommen und sagen, oh, seid ihr gehorsam? Habt ihr alle Gesetze gehalten? Habt ihr brav aufgegessen? Habt ihr geteilt? Er hat nicht geprüft, ob der eine besser oder der andere schlecht. War das Blut da? Ist er vorbeigegangen. Das Blut ist die Sühnung. Das Blut reicht. Also, Jesus Christus ist in den wahren Tempel, nicht in den irdischen Tempel, sondern in den wahren Tempel. Und der ist im Himmel, da ist er hineingegangen. Vers 13. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, zu Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehl Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr den lebendigen Gott dient. Wenn das Opfer von Tieren gereicht hat, um das Fleisch zu reinigen, damit ihr überhaupt Gott nahen könntet, damit ihr überhaupt Gott einen Gottesdienst tun konntet. Überlegt mal, da ist Sünde, da ist Menschen, aus Ägypten kommen sie und sie wollen Gott dienen. Wie geht das? Sie haben nur eine Stimme von gehört und sie müssten sterben. Wie können sie Gott nahen? Wie können sie Gott dienen? Mit all der Schuld, mit aller Sünde. Das Blut musste sie heiligen. Das Blut musste Sühnung erwirken, dass sie überhaupt Gott dienen konnten. Und dann sagt er, wie viel mehr wird das Blut Jesu Christi und jetzt unser Gewissen reinigen von toten Werken, damit wir dem lebendigen Gott dienen. Gott hat uns erwählt. Warum? Zu was? Damit wir heilig sind. Damit wir ihm gehorchen. Damit wir ihm dienen. Was braucht es? Er muss uns reinigen. Heiligen durch das Blut. Und was heiligt und reinigt er? Unser Gewissen. Denkt mal darüber nach. Wie könnten wir Gott dienen, wenn wir permanent, wenn unser Gewissen permanent von der Sünde uns überführt? Wie können wir ein Gebet sprechen und Gott ein Opfer, ein geistliches Opfer bringen, wenn permanent unser Gewissen uns vor Augen führt, was wir gerade, wie wir in Sünde leben? Wie können wir ein Zeugnis von Jesus ableben? Wie können wir predigen? Wie können wir singen? Wie können wir Gott dienen? Wie können wir irgendwas tun, wenn unser Gewissen permanent Zeugnis gibt von Sünde? Wie geht das? Wie können wir Freimütigkeit vor Gott treten? Wie geht das? Wie können wir mit Zuversicht vor Gott treten und ihn anbeten? Wie geht das? Das geht nicht. Das Gewissen muss gereinigt werden. Wie kann das Gewissen gereinigt werden? Ja, indem ich mich so lange angestreckt habe, bis ich es geschafft habe, heute nicht zu sündigen. Dann kann ich beten. Dann könnte ich ein Lied singen. Ich bemühe mich, jeden Tag nicht zu sündigen. Dann könnte ich eine Predigt halten. Dann könnte ich ein Zeugnis ablegen. Dann könnte ich singen. Dann könnten wir lange warten. Oder? Wie können wir Gott trotzdem dienen? Indem er unser Gewissen reinigt. Wie? Indem wir wissen, dass sein Blut ausreicht und alle meine Sünden austilgt. Dieses Wissen, dass das Blut Jesu Christi genügt, reinigt mein Gewissen, dass ich Freimut habe und Zugang zu Gott habe, ohne Angst zu haben, ohne schlechtes Gewissen, weil es ist doch Genüge getan. Dass für mein Leben wurde Leben gegeben. Gott hat meine Schuld schon längst bestraft, meine Sünde vergolten. Ich muss es nicht mehr. So habe ich Freimütigkeit und Zugang und habe kein schlechtes Gewissen, weil dafür Sühnung gewirkt worden ist, damit ich Gott dienen kann. Wenn Petrus davon spricht, dass wir erwählt worden sind, zu besprengen mit dem Blut Jesu Christi, dann heißt es, damit wir Gott überhaupt ein heiliges Priestertum sein können, müssen wir besprengt werden. Unser Gewissen muss dafür gereinigt werden. Unsere Sünden müssen dafür gesühnt werden. Ab Vers 15. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Denn wo das ein Testament ist, da muss notwendig auch der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Wer hat das Testament eingesetzt für den zweiten Bund? Jesus. Erinnert ihr euch an die Worte, dies ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen für euch, das vergossen ist für viele. Jesus setzt diesen Bund ein. Er hat dieses Versprechen gegeben. Er hat einen Bund zwischen dir und mir gemacht. Er hat einen Bund mit seinen Erwählten gemacht. Er hat ein Testament, einen Bund gesetzt, einen neuen. Vers 18. Daher ist auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden. Denn als jedes Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk mitgeteilt war, nahm er das Blut der Kälber und Böcken mit Wasser und Purpurwolle und Isop und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk und sprach, dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch geboten hat. Aber auch das Zelt und das alle Gefäße des Dienstes besprengt er ebenso mit dem Blut. Und fast alle Dinge werden mit dem Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Es ist nun nötig, dass die Abbilder der himmlischen Dinge hier dadurch gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst, aber durch ein besseres Schlachtopfer als diese. Es war notwendig, dass das irdische Zelt, dass der irdische Tempel und die irdischen Werkzeuge durch das Blut von Tieren gereinigt und geheiligt worden sind, damit sie Gott überhaupt dienen konnten. Da ist das Irdische und dann soll das für Gott gebraucht werden. Wie geht es? Es muss abgesondert, geheiligt werden und es wurde durch das Blut. Wie viel mehr muss das Himmlische dann gereinigt werden? Und dann heißt es, Jesus hat dieses gereinigt. Er hat dieses Werk vollbracht. Vers 25. Auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünden aufzuheben. Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Male ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Das ist eine herrliche Verheißung. Hebräerbriefschreiber sagt, die nach dem ersten Bund, die mussten immer und immer und immer wieder das tun. Warum? Weil das Opfer von Tieren niemals gereicht hat. So musste man permanent das tun, weil das Opfer von dir kann keine Sünden lösen. Aber er sagt, dass Jesus einmal es getan hatte. Ein einziges Opfer hat gereicht, um all deine Sünden zu sühnen. Und dann sagt er, einmal hat er sich geopfert. Er ist gekommen, um einmal zu opfern. So wird er noch einmal kommen, um was zu tun? Er kam einmal für die Sünde. Und das zweite Mal kommt er für was? Auch für die Sünde? Nein, zum Heil. Oh, liebe Geschwister, ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Wenn Jesus einmal für immer für dich gestorben ist, einen neuen, besseren Bund nach besseren Verheißungen eingesetzt hat, und die bessere Verheißung, ich werde dafür sorgen, dass du gehorsam bist, ich werde dich heiligen reinigen, ich habe dich geheiligt mit meinem Blut, ich habe dich gereinigt mit meinem Blut, es ist gesühnt, alle Sünden sind vergeben, alle. Wenn er wiederkommt, müssen wir uns fürchten. Sollen wir Angst haben? Ich weiß nicht, ob das alles... Ja, vielleicht gibt es doch Sünden, die nicht gereicht haben. Müsste Jesus nochmal kommen und nochmal sterben für dich? Musst du noch einmal ins Allerheiligste mit seinem Blut reinkommen? Muss er nochmal opfern? Das ist unmöglich. Und was der Hebräerbriefschreiber sagt, die Irdischen, die mussten das mehrfach tun, aber Christus hat ein vollkommenes Opfer gebracht. Das heißt, wenn er wiederkommt, für die, die er besprengt hat, wird er sie nochmal richten. Nein, er wird sie holen. Er wird sie retten zum Heil. Das ist Heilsgewissheit. Aufgrund dessen, dass du und ich mit dem Blut besprengt worden sind, wie an den Pfosten deines Herzens, wenn der Todesengel kommt, trifft es dich nicht. Warum? Weil du so gut bist. Weil du keine Sünde hast. Weil du immer fromm warst. Weil das Blut Christi an deinem Herzen besprengt. Das ist der einzige Grund. Warum müssen wir denken, dass wenn wir das oder das nicht tun, wir dann nicht ankommen. Christus hat ein für alle Mal es vollbracht. Das ist so, so, so gut. Lasst uns noch ein, zwei Verse will ich kurz lesen und dann Schluss machen. Kapitel 10. Das ist so gut. Kapitel 10 ab Vers 4. Denn unmöglich kann von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Unmöglich. Dann. Darum spricht er, als er in die Welt kommt, Jesus sagt das. Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Das heißt, du wolltest nicht, dass man das Gesetz hält. Jetzt, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, unter anderem Psalmen oder Jesaja oder in all denen. Und dann, um deinen Willen Gott zu tun. Vorher sagt er, Schlachtopfer und Opfer und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, auch kein Wohlgefallen daran gefunden, die doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. Er nimmt das Erste weg. Und was ist nochmal das Erste? Gesetz. Du musst es tun. Und was ist das Zweite? Ich werde es tun. Er nimmt das Erste weg. Es heißt nicht, er sagt, ja, für eine Zeit lang. Später musste ich es nochmal gebrauchen. Später könnte ich es nochmal einsetzen. Er nimmt das Erste weg. Jetzt Vers 10. In diesem Willen sind wir geheiligt. In welchem Willen? In dem Willen Gottes. An Schlachtopfer und Brandopfer und Sühnopfer hast du kein Wohlgefallen, sondern nur darum, dass ich komme, um deinen Willen zu tun. Und in diesem Willen, nämlich dass Jesus Christus alles für dich und für mich erfüllt und sein Blut, sein Leben für dich gibt, stellvertretend sein Leben anstatt deines Lebens hingibt, in diesem Willen wirst du als heilig bezeichnet. In diesem Willen erklärt Gott dich als heilig, abgesondert. Abgesondert. Darum heißt es, und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zu Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind zum Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Mit einem Opfer hat er dich und mich heilig gemacht, vollkommen. Vollkommen. Das bezeugt aber auch der Heilige Geist, das mag ich. Das bezeugt auch der Heilige Geist. Und jetzt schaut mal, wie bezeugt es der Heilige Geist? Er zitiert die Bibel. Dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde. Nach jenen Tagen spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihr Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeit werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung der Sünden ist, gibt es keine Opfer für Sünden mehr. Das ist Hesekiel 36. Jedes Mal, merkt ihr, jedes Mal, wenn er der Gemeinde zuspricht, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, dass wir besprengt werden mit dem Blut Jesu, zitiert er den Bund aus Hesekiel 36, aus Jeremia 31 und sagt, diesen neuen Bund, dass Gott sich selbst dazu verpflichtet, dich und mich zu heiligen und dich und mich gehorsam zu machen. Diesen Bund hat Jesus mit seinem Blut eingesetzt. Er hat ihn bestätigt, in Kraft gesetzt. Wann wurde das eingesetzt? Wann wurde dieser Bund? Am Abendmahl, im Obergemach, hat Jesus diesen Bund in Kraft gesetzt. Und dann ist er hingegangen und hat sein Blut vergossen, ist gestorben, auferstanden, ist in den Himmel aufgefahren und ging in das Heiligtum und brachte das vor Gott. Und da ist das Blut und Gott sagt, genug, vollbracht, Genüge getan. Das ist die Hoffnung. Das ist die lebendige Hoffnung der Erwählten. Darf ich euch noch jetzt den vorlesen, 1. Petrus Kapitel 2. Die auserwählt sind nach der Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Liebe Geschwister, je mehr wir das erkennen, je mehr wir die Gnade darin sehen, oder je mehr wir mehr begreifen, was wir für eine privilegierte Stellung und Anteil haben an dem neuen Bund, umso mehr wird die Gnade in eurem und meinem Leben größer werden. Und je mehr wir die Gnade in diesem Werk sehen, das heißt nicht verdient, allein geschenkt, weil er es alles tut, je mehr wir diese Gnade sehen, wisst ihr was, umso mehr in unserem Herzen wird? Frieden. Umso mehr werden wir zur Ruhe kommen. Umso mehr werden wir verstehen, es ist Frieden gestiftet zwischen Gott und Menschen. Umso mehr werden wir wissen, wir sind angenommen. Es ist Genüge getan. Je mehr wir die Gnade begreifen, umso größer der Friede. Umso größer die Gewissheit. Was für eine Gnade und was für ein Friede in der Erwählung. Er hat uns nach der Vorkenntnis Christi erwählt. Er hat uns durch seinen Heiligen Geist abgesondert und bringt uns in den Gehorsam, dass wir dem Evangelium glauben. Und das stellt uns unter diesen neuen Bund, besiegelt es mit dem Blut Jesu Christi, dass in Kraft wird, dass dieser neue Bund darin besteht, dass der Geist Gottes uns Stück für Stück in das Bild Jesu Christi verwandelt, in den Gehorsam Christi verwandelt, zum Glaubensgehorsam bringt, wie Paulus es in seinem Brief. Das ist der Briefkopf vom 1. Petrusbrief. Oder zumindest ansatzweise, was hinter diesen Begriffen oder in dem, was Petrus glaubt, hinter diesen Begriffen steht. Das ist aber echt nur der Anfang von der Herrlichkeit. Und das führt uns dann automatisch in den Verse 3, was die Erwählten alles erwartet. Und das hat was mit diesem herrlichen Erbe zu tun. Und dann mit auch die Einladung zu den nächsten Bibelstunden. Wir müssen uns das Erbe anschauen. Und je klarer wir wissen, was uns erwartet für ein Erbe, umso größer wird uns die Hoffnung und Trost sein, in dieser Welt das auszuharren. Weil wenn ein Testament geschlossen wurde, dann gibt es einen Erben. Und in diesem Testament ist ein Erbe festgelegt. Und dieses Erbe kommt ab Vers 3. Was für ein Bund wurde da eingesetzt? Was für ein Erbe wartet uns auf uns? Was bekommen wir? Das ist ab Vers 3. Herzliche Einladung zu nächsten Bibelstunde. Ich möchte beten. Ich möchte dich bitten, Jesus, über bitten und verstehen, dass ich meine es wirklich so, über die Schwachheit und den schwachen Versuch, mit den menschlichen Worten diesen herrlichen Bund zu beschreiben, Herr, dass du es in unseren Herzen wirkst zum Verständnis und zum Glauben. Lass uns die Herrlichkeit darin sehen und somit die Gnade, die darin bereitsteht und auch der Frieden, der uns dadurch erfüllt. Ich bitte dich, ich wünsche mir so vom Herzen, dass meine Geschwister diese Gnade und diesen Frieden erleben in dieser herrlichen Lehre. Herr, dass es zum Gewinn ist, zum Trost, zur Hoffnung. Ich wiederhole mich und trotzdem meine ich das, aber ich bete das, weil ich weiß, wie stark umkämpft das ist. Wie stark umkämpft das ist. Herr, lass es zum Gewinn werden, zum ewigen Leben werden. Danke für diesen Abend. Danke für die Seelen, die hier sind, in ihrer Bedürftigkeit nach deinem Wort. Bitte segne jeden Einzelnen auch auf dem Heimweg. Und auch an allen die wollen wir mitdenken und für sie beten, die eben heute nicht dabei sein können. Amen. So wünsche ich euch einen schönen Abend. Danke fürs Kommen.